Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Wir sind etwa 300 Meter vom Ufer weg gewesen, bin ich geschnorchelt. Er ist wie eine Rakete an mir vorbeigeschwommen. Nach ein paar Minuten hat es mir die Tauchenbrille beschlagen. Und ich bin rauf und wollte die putzen. Und dann habe ich gesehen, wie man ihn leblos aus dem Wasser zieht.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Bei den einen Menschen fragt man sich wirklich, wie viele Schicksalsschläge dass die müssen einstecken. Und dann steht man, wie sie es einstecken, dass sie immer wieder aufstehen und für sie gehen. Ich bin Martin Diener und bei mir ist Ursula Deppen. Danke, erzählst du uns heute dein Leben. Du bist Jahrgang 57 im Grossraum Basel aufgewachsen. Die Eltern haben nicht so wirklich Zeit gehabt für euch Kinder. Dann hast du in ein katholisches Internat müssen. So, wie war deine Kindheit gewesen? Wie bist du aufgewachsen? Was hast du da für Erinnerungen dran?
Also ich war die Älteste von zwei Kindern und bin eigentlich zu einer Zeit geboren, wo meine Eltern gerade ein Jahr vorher ein Geschäft eröffnet haben und sehr, sehr beschäftigt waren. Also ich von mir kann sagen, bin eigentlich nicht eine einfache gewesen. Ich war ein kompliziertes Kind gewesen. Ich war ein Kind, das sehr, sehr viel Geborgenheit gebraucht hat. Und die ist halt im Strubel vom Geschäft, wo zwungenermassen hat müssen sie einfach vielmal untergegangen. Ich hatte sehr, sehr liebevolle Eltern. Die haben zu uns Kind geschaut, aber eben halt einfach manchmal zwischen Tür und Angel. Ich bin in den ganz, ganz kleinen Kinderjahren bin ich hauptsächlich bei meinem Gotti gewesen, wo ich sehr, sehr viel Liebe und Geborgenheit bekommen habe. Da hat mich der Papi am Morgen gebracht und so bin ich wieder geholt. Und ich habe sehr, sehr früh müssen Verantwortung übernehmen. Ich habe wollen und auch später dann ein bisschen müssen mithelfen im Betrieb. Ich habe auch Verantwortung übernommen für meine Schwester, die 3 Jahre jünger war. Ich war dann immer eigentlich diejenige, die sehr friedliebend war, wo ich nicht gerne gestritten habe. Ja.
Du bist dann eben in ein katholisches Internat gekommen. Wie war die Zeit?
Der Eintritt in das Internat war für mich eigentlich einschneidend. Ich war 12. Ich war in Basel in einer Privatschule, auch in einer christlichen Privatschule. Und dann ist die Hals über Kopf Konkurs gegangen. Und ich bin eigentlich innerhalb von 3 Tagen hat man entschieden, dass ich in das Internat komme, weil das war in den 68er Jahren, dass meine Eltern auf keinen Fall wollten, dass ich in die Flower Power Szene hineinkomme, was auch Drogen verteilt haben. Sie haben auf keinen Fall wollen, dass ich weiterhin in die Stadt hineinkomme. Einmal mehr, meine Eltern haben das Beste wollen für mich, das muss ich sagen, aber ich konnte den Prozess nicht machen. Das heisst, ich habe am Freitag erfahren, dass ich am Sonntag in das Internat komme. Und dort ist etwas passiert, wo ich den Eltern überhaupt keinen Vorwurf mache. Das war ihre Art, wie sie umgehen mit der Situation. Sie sind natürlich auch traurig, haben sie mir müssen geben. Aber als wir dort angekommen sind, in das Internat, ist eine Klosterfrau gekommen und hat mich dann umgeführt und mir das Internat gezeigt. Und als ich zurückgekommen bin, sind meine Eltern nicht mehr dort gewesen. Also sie sind während dieser Zeit einfach weggefahren, ohne sich von mir zu verabschieden. Und das hat mich geprägt und das hat mich die ganze Internatszeit ist das für mich ganz schrecklich gewesen, weil ich bin durch das geblockt gewesen von Highway, ganz extrem. Und ich habe noch heute Mühe, mich zu verabschieden.
Und dann das Leben in diesem katholischen Internat, wie war das gewesen? Wie hat dich das
prägt? Das ist eigentlich sehr, ich bin sehr behutsam dort aufgewachsen. Ich bin in einer Geborgenheit aufgefallen, natürlich ganz, ganz extrem katholisch. Also wir sind pro Woche, haben wir dreimal in die Kirche müssen, am Morgen um 6:30 und am Sonntag haben wir am Morgen müssen gehen und am Abend nochmal in die Andacht. Also das ist sehr, sehr christlich-katholisch geprägt gewesen. Was ich heute ein bisschen beschmunzeln ist, da ist immer eine Klosterfrau, ist von der Messe oder von der Andacht ferngeblieben und ist schauen, ob wirklich alle dort in der Kirche sind und hat Kontrollen gemacht in den Zimmern, ob jemand schwänzt. Und wenn man natürlich jemanden verwünscht hat, der geschwänzt hat, die haben einen Brief heimbekommen. Das ist ganz, ganz, ja, das ist eine ganz schwierige, ein schwieriges Vergehen gewesen. Ich habe mich dann in diesen 4 Jahren, habe ich mich wirklich daran gewöhnt. Ich habe auch zum Teil ein bisschen Sonderprivilegien bekommen. Ich war halt eben auch eine Brave.
Ist auch schön, wenn man das mal sagen kann.
Ich habe den Schwestern keine Sorgen bereitet.
Später hast du geheiratet, 2 Mädchen gehabt und dann hast du schon recht eine soziale Ader gehabt? Du hast dann eine private Spitex in der Region Basel gegründet. Warum der Wunsch, anderen Menschen zu helfen?
Ja, also meine Berufswahl war ja schon sozial. Ich bin ursprünglich einmal medizinische Praxisassistentin, habe ich gelernt. Und ich bin diesem Beruf wirklich aufgegangen. Ich habe mich mit den Leuten sehr gut verstanden. Ich habe dann nachher eben die Spitex gegründet. Ich glaube, das kommt darum, ohne mich jetzt irgendwie in ein falsches Licht zu stellen. Ich habe die Gabe, dass ich mich in die Menschen hinein versetzen kann. Und so habe ich meine Firma gegründet, so die Spitex, so habe ich geschafft in der Praxis. So habe ich eigentlich immer geschafft. Ich habe immer, wenn irgendetwas war, was zu entscheiden geht, habe ich immer überlegt, wenn ich jetzt an dieser Stelle wäre, wie hätte ich es gern? Was wäre für mich wichtig? Und dann habe ich dementsprechend entschieden.
Jetzt spulen wir ins Jahr 2009. Dort bist du mit deinem Partner in Thailand in der Ferien gsi. Ihr habt dort seinen 52. Geburtstag gefeiert auf einem Boot. Und dann ist ziemlich etwas Happiges passiert. Was ist dort passiert?
Also ich habe ihm zum 52. Geburtstag eine Bootsfahrt geschenkt, wo wir zwei plus noch 2 Guides und der Driver uns rausfahren auf einsame Inseln, also eine unbewohnte Insel, weil wir das haben wollen spüren, wie das sich das anfühlt. Eine Insel, wo kein Haus, nichts, keine Infrastruktur, keine Menschen drauf sind. Und wir sind dann 2,5 Stunden rausgefahren. Und wo wir dort raus sind, hat es geheissen, wir können jetzt schnorcheln und schwimmen und sie dürfen das Essen vorbereiten. Und dann bin ich zuerst, ich bin mit der Taucher, also mit der Schnorchelausrüstung gegangen. Mein Lebenspartner gesagt, nein, er möchte durchschwimmen und schauen, wie sich das anfühlt, ganz allein auf dieser Insel. Er wartet dann auf mich draussen. Wir sind etwa 300 Meter vom Landufer weg gesehen, bin ich geschnorchelt. Er ist an mir vorbei, wie eine Rakete. Das Letzte, was er gesagt hat, war, ich habe gesagt, ist alles gut bei dir? Er sagt, jawohl, es ist alles gut. Pass du auf, dass dir nichts passiert. Er ist wie eine Rakete an mir vorbeigeschwommen. Nach ein paar Minuten hat es mir Taucherbrille beschlagen. Und ich bin rauf und wollte die putzen. Und dann habe ich gesehen, wie man ihn leblos aus dem Wasser zieht. Also, wir reden davon, er hatte einen Sekundentod gehabt, er hatte einen Herzstillstand gehabt. Wir haben dann probiert, ihn zu reanimieren. Das war erfolglos gewesen. Wir hatten natürlich auch keinen Handyempfang gehabt dort. Und dann haben wir ihn aufs Boot gebracht und sind dann mit ihm auf dem Boot immer unter abwechslungsweiser Reanimation, wo die Leute das Gefühl hatten, es bringt noch etwas, sind wir 2,5 Stunden zurück.
Wie ist es dir gegangen?
Wie ist es mir gegangen? Schock. Gefühllosigkeit. Eine Leere in mir innen. Ich habe von meinem medizinischen Beruf her habe ich natürlich sehr schnell gewusst, dass man die Reanimation nichts bringt, weil sie haben ja logischerweise auch ab und zu mal müssen hören, weil sie nicht mehr mögen haben.
Das ist streng.
Es ist sehr streng. Ja, das ist streng. Und ich habe gewusst, dass er keine lebensverlängernden Massnahmen will. Da haben wir Gott sei Dank vorher noch eine Patientenverfügung gemacht. Und ich habe auch gewusst, rein vom Beruf her, dass wenn ein kleines Fünkchen Leben besteht in seinem Körper und das wieder aufflackert, dass er ein Schwerstpflegefall wäre. Und das hätte er nicht wollen. Und darum haben wir ihn dann Logo.
Aber die Szenerie, man ist irgendwo im, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, im Paradies. Thailand ist wunderschön. Man feiert seinen Geburtstag und dann stirbt man. Das ist ein riesen Trauma. Wie hast du das verschafft?
Also ich glaube, für ihn ist das kein Trauma.
Nein, ich rede
für
dir.
Ihn ist
ich
das Schönste. Für mich, ich habe das lang nicht können verschaffen. Ich bin zurückgekommen mit ihm in der Urne, habe keine Gefühle gehabt. Ich habe null, kein Gefühl, nichts.
Warum nicht? Macht das dein Herz, deine Seele, die da quasi auf eine Pausentaste drückt? Oder was stoppt dich da, zum
also ich habe das Gefühl, das
Trauer
ist, das ist der Überlebensmodus gewesen. Weil das ist einfach Schockreaktion gewesen. Ich meine, ich habe dort Sachen wollen machen im Nachhinein, wo ich Gott sei Dank eine ganz tolle Freundin hatte. Die hat mich begleitet und die hat immer gesagt, nein, das kannst du so nicht machen. Weil ich habe einfach nur funktioniert. Das ist wie ein Rädchen, wie eine Maschine.
Und doch muss man ja dann mal Trauer zulassen. Man muss brüllen, muss das verschaffen. Wann hast du das gemacht und wie?
Nach dem Klinikaufenthalt. Ich habe dann, das ist im Oktober passiert und ich habe dann im April hat mir dann mein Psychiater, ich habe Hilfe geholt, mein Psychiater gesagt, und jetzt müssen wir sie einfach in die Klinik tun, sie kommen nicht daraus raus. Und er war auch nicht der Meinung, dass er mich einfach vollpumpt mit Medikamenten, sondern dass er lieber das auf einen anderen Weg, und dort ist dann das gekommen. Und ich habe lustigerweise in dieser Klinik, ich habe sehr, sehr viel bin ich kreativ gewesen, mit Pappmaché, mit Drahtfiguren, mit, ich weiss, ich habe dort eine Anna von Zürich habe ich gemacht, die ist etwa 1,5 Meter gross gewesen, alles aus Pappmaché und dort innen habe ich dann, hat's ausgelöst. Und warum sage ich das mit dieser Anna? Das ist ganz bezeichnend gewesen.
Also was meinst du mit Anna?
Einfach die Drängel, wo nachgemacht von der Niki de Saint-Fall.
Ah, dort im HB oben.
Im HB oben, ja.
Ah, die heisst Nana.
Und die habe ich dunkelblau angemalt. Und dann ist es aus mir rausgebrochen, ich konnte keine Farbe malen. Jedes Mal, wenn ich eine Farbe in die Hand genommen habe, habe ich wieder einen Schreikrampf bekommen. Und ich habe einfach keine Farbe. Farbe ist für mich, weil ich bin dort auch mehr als 3/4 Jahre immer schwarz rumgelaufen. Und die Farben, das hat man müssen in ganz, ganz kleinen Schritten und stundenweise mit Farbe habe ich müssen anfangen. Und ich habe zuerst mit ganz dunklen Farben angefangen und dann sind sie alle heller geworden. Also das war ein Prozess gewesen. Und dann habe ich natürlich auch Trauer gespürt. Also die ganzen Gefühle, die nicht vorhanden gewesen sind vorher, habe ich dort in diesem Klinikaufenthalt sind wieder gekommen.
Und das mit den Farben, hast du das selber entdeckt? Oder ist das eine bestehende Therapie?
Ich habe einfach mich jetzt immer zu dieser Ergotherapie, zu dieser Malen- und Gestaltungstherapie gezogen. Ich habe eigentlich praktisch nichts anderes gemacht. Ich habe dort meine Gesprächstherapie gehabt, ich habe meinen Psychiater gehabt, ich habe intuitives Malen gehabt und vor allem Gestalten. Töpfern, Pappmaché, Figuren machen. Und dort sind die ganzen Gefühle wieder gekommen. Malen tue ich ja bis heute. Also ich tue heute Farben ist für mich immer etwas Spezielles gewesen.
Und wenn du jetzt heute an den Geburtstag, an das dramatische Erlebnis zurückdenkst, was macht es heute mit dir?
Heute war es für mich gewesen. Es hat stattgefunden. Es sind ja noch ein ganzer Haufen Sachen noch passiert mit Erbangelegenheiten und so. Und ich dann auch ein bisschen wütig war auf meinen Partner. Und heute habe ich das eigentlich losgelassen. Ich hatte eine Episode letzten Herbst in Bali. Ich habe ja seit diesem Trauma nicht mehr den Kopf unter Wasser heben. Also das ist, Schnorcheln ist nicht mehr gegangen. Da habe ich Panik bekommen. Und mein jetziger Mann, der Peter, der hat es fertig gebracht mit ganz viel Geduld und ganz viel Liebe, dass ich wieder schnorcheln konnte. Und zwar sind wir auf einer Schnorcheltour und dann hat er gesagt, komm, wir gehen schnorcheln. Und ich habe gesagt, nein, ich komme nicht, gang du. Und dann hat er gesagt, nein, komm. Und dann hat er gesagt, nein, ich muss schauen, dass dir nichts passiert. Ich bleibe im Boot, gang du. Und danach ist er zurückgekommen und hat gesagt, es ist so toll gewesen, es ist so wunderschön gewesen, ich will, dass du das auch siehst. Ich versprich dir, während der Zeit, wo du im Wasser bist, sitze ich im Boot, dass du Sicherheit hast. Und so haben wir es gemacht und dann habe ich es geschafft, dass ich das seit letztem Jahr und ich jetzt wieder schnorchle.
Man kann eigentlich sagen, das Leben ist eine lebenslange Therapie.
Und ich habe das Glück, dass ich jetzt einen Mann habe, wo er sagt immer, ich mute dir nie etwas zu, wo ich nicht hundertprozentig weiss, dass du das kannst. Also ich habe noch nie etwas zu tun mit Töff fahren, ich fahre heute Töff. Ich habe noch nie etwas zu tun mit Campieren. Ich liebe es heute. Er hat immer gesagt, ich tue dir nur das zumuten, wo ich weiss, dass du das kannst.
Gut, dann ist es vielleicht falsch, wenn ich sage, das Leben ist eine lebenslange Therapie, dann ist es ein lebenslanges Lehren. Also ich glaube, so können wir es ein bisschen zusammenfassen.
Nein, sich etwas zumuten. Einfach über einen Schatten springen und sagen, wieso tue ich jetzt einfach sagen, nein, mache ich nicht, sondern ich probiere, etwas kann. Und wenn es dann nicht geht, kann ich dann immer noch sagen, du, ich glaube, das stimmt nicht für mich.
Bevor wir auf dein Hilfswerk in Bali zu reden kommen, noch ein anderer Zwischenfall, ein ganz schlimmer Unfall, wo du gehabt hast, wo du dann fast deinen Fuß und fast das Leben verloren hast. Was ist das für eine Geschichte?
Wir haben im 2021 durch das Hilfswerk eine Krankenstation gebaut, zusammen mit den örtlichen Behörden. Und also die Behörde hat das Haus gebaut und wir haben die Infrastruktur geleistet. Und das war am Montag. Wir wollten die Möbel holen. Und dann sind wir auf die 9. sind wir bei dem Laden gewesen, wo die Möbel und die Geräte und alles zusammen uns parat gemacht hat. Und dann war das nicht parat gewesen. Dann bin ich draussen gestanden und in dem Moment ist Feueralarm. Und da sind einmal zuerst 3-4 Feuerwehrautos gekommen und anschliessend etwa 30 Töff, jeweils mit 2 Feuerwehrleuten getroffen. Und das waren spezielle Töff. Und die sind alle bei mir durchgefahren um eine Ecke. Und im einen muss es irgendetwas blockiert haben. Anstelle, dass der um eine Ecke gekommen ist, ist der geradeaus frontal in mich hineingefahren und mir über die Füße gefahren. Das heisst, der linke Fuß hat noch Kabel an der Achillessehne und der rechte Fuß, der war verbrennt vom Auspuff. Und die haben mir nachher gesagt, meine Leute, wärst du eine Schuhlänge weiter hinten gewesen, hättest du das Genick gebrochen, weil unten war etwa 20 cm grosser Absatz und ich wäre mit dem Kopf genau dort hin. Wieder einmal mehr hatte ich dort Glück gehabt. Und zwar Glück gehabt, weil wir unseren Pflegefachmann, der war zusätzlich noch Verantwortlicher vom Unispital in Denpasar für Qualitätskontrolle. Und der hat natürlich alle Ärzte kennt und der hat dem Richtigen angerufen und gesagt, du musst sofort in das Spital, wir kommen mit einem schweren Unfall, wir brauchen dich. Und meine Leute haben dann wiederum gesagt, wir warten nicht auf die Ambulanz, weil das geht in Bali, kann das bis zu 3/4 Stunde gehen, weil es nicht durch den Verkehr durch. Wir legen sie ins Auto und meine Freundin hat mir dann den Fuss gegeben, dass der nicht abgeht ist.
Autsch.
Und so sind wir in das Spital gewesen und wo wir gekommen sind, hat uns der Orthopäd bereits erwartet, hat dann eine Notoperation gemacht von etwa 4,5 Stunden. Und bin ich eine Woche dort gewesen und dann hat mich der Regajet geholt. Und dann bin ich nachher hier in die Klinik Münchenstein gekommen, in Hirslanden. Und dort war ein Orthopäd gewesen und der hat das gesagt. Hat gesagt, in jedem anderen asiatischen Land wären sie mit dem Stumpf heimgekommen. Dazu kommt keiner von der ganzen Schweiz und sei es die grösste Koryphäe, hat es besser gemacht wieder als der in Bali.
Einfach zum nochmal sagen, dein Fuß hat noch der Achillessehne gegeben. Ja. Und wie geht es ihm heute?
Heute geht es ihm gut, ich spüre ihn nicht mehr. Also ich spüre ihn nicht mehr, ich habe keine Schmerzen drin, ich habe keine Arthrose drin. Man hat dann noch zweimal operiert hier. Und das Fußgelenk ist jetzt relativ versteift. Und ich lebe mit dem, ich habe meinen Fuß.
Also, wir haben jetzt ein paar Ausschnitte aus deinem Leben gehört, recht ein paar auf den Deckel bekommen.
Ja.
Warum steht Ursula immer wieder auf und geht weiter?
Erstens ist das wahrscheinlich mein Naturell, weil ich eine Kämpfernatur bin. Zweitens bin ich überzeugt, dass es eine Opferrolle braucht, einen Moment. Aber es darf nicht bleiben. Weil sonst wird man eine Belastung fürs Umfeld, wenn man dann nur immer jämmert. Und drittens bin ich ganz fest der Überzeugung, dass jede Krise birgt in sich eine Chance. Aber wenn man in der Krise innen steckt, merkt man nicht, was es positiv sein könnte. Aber wenn man es nachher ein bisschen dissoziierter anschauen kann, und meistens im Nachhinein weiss man, für was es gut ist.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Aber was macht man dann, wenn man jetzt eben dort ist, wo man es noch nicht sieht? Wenn man jetzt wirklich noch am Boden ist, in der Opferrolle? In der Wut, in der Trauer, in der Orientierungslosigkeit, in der Hilflosigkeit. Was macht man dann?
Also ich denke, es ist wichtig, dass man das zuerst einmal zulässt. Dass man die Opferrolle zulässt. Dass man nachher die Wut, die aus der Opferrolle später entsteht, zulässt. Dass man die Orientierungslosigkeit zulässt. Und dass man dann aber vielleicht gleich mal sich überlegt, was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Weil es gibt immer einen Weg. Und den Weg gibt es nicht nur einen Weg. Es gibt meistens mehrere Wege offen. Aber bis man so weit kommt, braucht das einen Moment. Und ich denke, diesen Moment muss man Raum geben. Also es wäre jetzt falsch, wenn man würde sagen, ja, heute passiert mir jetzt etwas, jetzt bin ich 2 Tage in der Opferrolle und danach fange ich an zu wirken. Nein, die Zeit nehmen, die man braucht und dann weitergehen. Und offen sein für alles.
Wir haben es vorher schon ein paar Mal gehört, du bist Bali-Fan.
Mhm.
Du hast dort ein Hilfswerk, ist dein zweites Zuhause. Was schätzt du an Bali? Ich meine, die einen kennen es vielleicht von den Ferien. Was ist dein Zugang?
Also erstens einmal habe ich vor 28 Jahren dort eine balinesische Familie kennengelernt, wo ich mittlerweile sehr, sehr eng verwurzelt bin mit der ganzen Familie. Und die ist gross. Ich schätze vor allem in den Gebieten, wo ich bewege mich eigentlich nicht gross an den teuren Touristenorten, sondern dass man zufrieden sein kann mit dem, was man hat und trotzdem kann lachen. Und ich schätze die Mystik sehr. Meistens sind es Hinduisten. Also wir haben 4 Religionen. Die Hauptsache ist der Hinduismus und dann haben wir den Buddhismus. Wir haben den Christ. Wir haben den Muslim, der als wie mehr eine grössere Rolle spielt. Und da muss ich sagen, wie diese 4 Religionen nebeneinander durchleben, miteinander leben, einander stellvertreten. Also wenn der Muslim seinen Ramadan hat, dass dann die Hinduisten dem seine Dienste übernehmen und halt Doppeldienste arbeiten und. Einfach damit der andere seinen Glauben kann leben. Umgekehrt dasselbe in Grün. Also man respektiert einander. Man tut einander nicht bekämpfen. Und ich finde das eigentlich wunderschön.
Schau mal auf das Hilfswerk, heisst Nexupa. Ja. Was machen die genau?
Ich muss vielleicht zum Namen zuerst etwas sagen, weil der tönt doch relativ exotisch. Nexus heisst Verbindung. Und Ba ist Bali. Also, im Namen beinhaltet es Verbindung zu Bali. Ich bin ursprünglich mit einem pfannenfertigen Konzept nach Bali ausgewandert für Bildung, nach Schweizer Denken. Ich bin dann dort runtergekommen und habe schon bereits 14 Tage später, als ich umeinander gefahren bin, gemerkt, dass ich eigentlich das Konzept vernichten. Erstens hat es sehr, sehr viele Hilfswerke, die schon für Bildung zuständig sind. Das war das eine, wo man nicht hätte recherchieren in der Schweiz. Das zweite war, dass ich sehr, sehr viel Armut erlebt habe. Armut mit Leuten, die kein Dach über dem Kopf haben, die mit Schilf sogenannte Hütten bauen, mit Bambus, wo es reinregnet während der Regenzeit, wo sich ausschliesslich mit Reis ernähren. Sie haben keine Vitamine, sie haben keine Mineralsalz, sie haben keine Protein. Und die Armut habe ich getroffen, vielleicht etwa 5 oder 10 Kilometer nebst den pompösen Touristenorten. Das hat mir zu denken gegeben. Weil ich musste sagen, die Götterinsel Bali, es ist eine Götterinsel. Aber genauso gibt es auch eine Schattenseite. Und ich wollte mich dort einfach um die Schattenseite kümmern.
Grundsätzlich, wie ist es, wenn man dort lebt und schafft, wo andere in die Ferien gehen?
Man fühlt sich als Teil der Einheimischen. Wir haben ja den Namen, also wir sind ja Expats dort. Und sie nennen das Boulet.
Boulet.
Boulet, also anders geschrieben, nicht Boulet. B-U-L-E, Boulet, das sind einfach, das ist der Übername von den Expats. Man erfährt natürlich, wenn man mit diesen Leuten arbeitet, erfährt man auch, was für eine Meinung, dass die Indonesier von den Touristen oft haben. Und zwar, dass sie einfach wissen, wir brauchen das Geld von den Touristen, aber sie schätzen sie überhaupt nicht. Weil halt, je länger, je mehr es halt gang und gäbe ist, dass sich Touristen nicht anständig aufführen. Also, das hat zu tun mit Bekleidung, das hat zu tun mit Alkoholabusus, das hat zu tun mit Drogen, die ja sehr verpönt ist in Bali. Das hat zu tun mit Hochnäsigkeit, mit Arroganz. Und so quasi einfach auch die Expats zum Teil, wo dann einfach die Menschen dort, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, missbrauchen für billige Arbeitskräfte. Darum ist halt die Meinung auch nicht gerade sehr hoch. Das merkt aber der Tourist nicht. Der Tourist merkt auch nicht, dass er abgezockt wird. Vielmal.
Wird er?
Ja, klar. Ja, also die tun ja sehr gerne handeln. Die tun sehr gerne, dann machen sie utopische Preise und am Schluss muss man etwa ein Drittel zahlen, weil alles andere ist Es ist einfach ein anderes Leben. Die machen das nicht aus bösem Willen. Die machen das auch nicht, weil sie böse sind. Das ist ihre Way of Life. Sie brauchen Geld und sie haben nichts zum Überleben, der normale Indonesier. Und darum machen sie Geld aus allem, was sie können. Also, wenn ich heute 100.000 Rupien, das sind etwa 5 Franken, habe, dann gebe ich die heute aus. Und morgen schaue ich dann wieder, ob ich wieder jemanden irgendwie an der Nase herumführen kann. Aber das ist halt Indonesien, das ist vom Staat bis zum Unterstaben, die sind korrupt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Indonesier korrupt ist auf niederen Schichten, die brauchen es einfach, machen es, weil sie es nicht anders verstehen. Und ich bin dort schon sehr im Vorteil. Also die 3 Jahre, wo ich dort gearbeitet habe und das Hilfswerk aufgebaut habe, die haben mir natürlich enorm viel gebracht, weil ich weiss ganz genau, wie die ticken, ich weiss ganz genau, wie denen ihre Kultur ist und mir tut man nicht Äpfel für Birnen verkaufen. Und ich weiss auch, wie ich sie muss kontrollieren und immer nebst dem, dass sie sie auch akzeptieren in ihrer Way of Life und auch tun, respektieren, wie sie ticken. Aber ich habe ja das Interesse, dass alles Geld, das ich sammle, 80% gehen im Projekt. Und zwar tue ich mehr mit meinem Namen für Bürger dafür, oder? Kommen vielleicht ein bisschen langsamer als Ziel, als die grossen Hilfswerke. Wir arbeiten alle zusammen karitativ, sowohl in der Schweiz, in Bali sind sie angestellt, weil die müssen. Das ist deren ihr Job. Also, wir tun dort wirklich zu unseren Spendengeldern Sorge, weil ich habe hier eine ethische Verpflichtung, die mir ganz, ganz wichtig ist.
Mich fasziniert einfach, wenn ich auf dein Leben schaue, was du schon alles hast müssen für die Tiefsteige einstecken. Und auf der anderen Seite, was du alles aufgebaut hast, eben die private Spitex, dann eine private Prosenektute, Seniorenberatung Nordwest, dann das Hilfswerk in Bali. Warum bist du so eine Steh-auf-Frau? Ich meine, ein Haufen Leute, die auch, ich sage es jetzt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ein Haufen Leute, die auf die Schnorren fallen, die bleiben dann liegen. Warum hast du immer wieder geschafft, aufzustehen?
Ich glaube, das hat zu tun mit meinem Naturell und das, was mir vorgelebt worden ist von den Eltern. Ich habe das Gefühl, meine Eltern haben mir vorgelebt, dass man muss arbeiten, für das man erfolgreich ist, dass man muss kämpfen. Und ich habe das auch erkämpft. Und ich bin einfach der Meinung, ich habe nicht gewöhnt.
Was empfiehlst du jemandem, der jetzt eben gerade auf die Schnur geht, ist, der am Boden liegt und vielleicht eben auch noch in dieser Trauer drin ist, in dieser Wut drin, in dieser Opferrolle, wie du vorher gesagt hast?
Zulassen und einfach annehmen. Annehmen, sagen, es ist jetzt passiert. Und dann, wenn man es nämlich annehmen konnte, dann gleich mal probieren zu planen, wie komme ich daraus raus. Vielleicht hat man Freunde, vielleicht hilft das Gebet, vielleicht hat man einen Arzt. Sicher, wenn man merkt, man kommt selber nicht daraus raus, sich nicht schön sein, Hilfe anzunehmen von außen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten. Wichtig ist, wenn man im Umfeld allein ist, dann wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, weil manchmal ist es gar nicht so gut, wenn das Umfeld, das einem zu viel, viel zu nahe ist, in die Presse springt. Manchmal ist es jemand von aussen, der die Situation ein bisschen mit Distanz anschauen kann, ist einem viel hilfreicher. Und dann möglichst gleich einfach wieder sagen, so und jetzt mache ich weiter.
Wir haben es gehört, du bist in einem katholischen Internat eine Zeit lang aufgewachsen. Dann bist zu den katholischen Kirchen austreten und vor ein paar Jahren wieder in die katholische Kirche eintreten. Warum?
Das hat zu tun mit meiner jugendlichen Geschichte, eben, dass im Internat die Kirche geprügelt werden, so quasi, wenn man das so salopp darf sagen, Doktrinen, die einem auferlegt worden sind, so und so ist es. Und dann habe ich vielleicht, irgendwann einmal habe ich mir eine eigene Meinung davon bilden. Und dann auch das, was man gehört hat, dort zumal hat es geheissen, der Vatikan sei der korruptische Staat, oder? Sie seien Mafia, seien drin und so. Und alle die ganzen vielen Sachen, habe ich müssen sagen, nein, hinter dem kann ich nicht mehr stehen. Und bin dann austreten. Und der Beweggrund, dass ich wieder in die Kirche eingetreten bin, ist ganz klar aus Dankbarkeit. Weil ich habe so viel bekommen, wenn man jetzt im Nachhinein das Retour blendet, 2009, das Drama mit meinem Partner und was nachher gefolgt hat, 2021, mein Fuss. Und ich habe dann ganz auf einfache Art einfach gesagt, ich möchte nicht nur konsumieren von hier oben. Ich möchte auch einen Beitrag leisten. Und wenn es nur ist, Kirchensteuern zahlen.
Aber ich meine, es gibt dann auch Leute, die sagen, der Gott hätte mich ja können bewahren vor dem Unfall. Hätte mich können bewahren davor, dass mein Partner an seinem 52. Geburtstag stirbt.
Da die hast du schon recht.
Die Gedanken hast du nie gehabt.
Nein. Also, dort im Moment vielleicht schon gerade. Im Moment gerade. Eben im Hadern innen, in der Wut innen, im Schock innen. Aber heute sehe ich das anders. Heute sehe ich das gebraucht habe. Das war eine Prüfung, damit ich das daraus machen kann, was ich heute mache, was ich heute bin. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, ich bin auch bewahrt worden. Bei allem Schicksal, das passiert ist, habe ich immer wieder Hilfe gehabt. Ich bin dort rausgekommen. Dank dem ist Bali entstanden. Ich lebe noch. Ich habe meinen Fuss noch. Ich hatte zwar das gehabt, ja, ein Fingerzeig, so quasi pass auf, aber wenn ich unter dem Strich schaue, bin ich bewahrt worden. Und das ist ja das Fantastische, was ich immer wieder erlebe, wenn ich das Wasser da habe. Immer im allerletzten Moment kommt eine Situation, wo es dann gut kommt.
Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du betest, dass du etwas von oben empfängst, dass du etwas nach oben abgibst. Wie sieht deine Beziehung ganz konkret aus?
Also, meine Beziehung zu Gott ist eigentlich wirklich, die ist sehr einfach. Also, ich habe das Gefühl, er ist bei mir. Er ist in mir. Ich spüre ihn auch zeitenweise. Ich tue aber nicht frömmeln. Also, ich habe eine Bibel, die einfach steht. Wenn ich etwas nachschauen will, schaue ich es nach. Ich gehe äußerst selten in die Kirche. Meine Beziehung ist direkt und nicht über irgendeine Religion. Ich rede mit ihm, mit dem Daddy, oder? Es ist einfach. Und ja, wir sind Kinder Gottes. Und zwar spielt das keine Rolle, ob wir buddhistisch, hinduistisch, muslimisch oder was wir sind, sondern wir sind alle verbunden miteinander.
Du hast vorher gesagt, dass du Gott manchmal spürst. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist immer über das Bauchgefühl. Ich arbeite immer mit dem Bauchgefühl. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, kommt eigentlich meine Überzeugung über das Bauchgefühl. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann frage ich mich immer, wie fühlt sich jetzt das an? Soll ich nicht? Das ist schon mal das eine. Und ich tue prinzipiell nur noch mit einem guten Bauchgefühl entscheiden. Also ich mache nichts gegen meinen Willen, nichts, wo mir ein schlechtes Bauchgefühl gibt. Das ist das eine. Das andere denke ich jetzt zu mit Gelassenheit. Wenn ich vor einer Entscheidung stand oder etwas machen und ich habe keine Ahnung wie, danach an einem Abend, im Moment der Ruhe, bitte ich darum, dass er mir eine Lösung parat legt und mir den Weg aufzeigt. So nach dem Motto, ich muss noch mal drüber schlafen. Und meistens kommt die. Vielleicht nicht gerade am nächsten Tag, vielleicht zwei Tage, aber sie kommt.
Hat sich deine Beziehung zu Gott über die Jahre verändert, entwickelt? Auch gerade mit diesen Schicksalsschlägen? Wie hat sich das entwickelt?
Also wenn ich jetzt 2009 anschaue, sage ich heute, ich habe dort Gott gar nicht erkannt. Und zwar, ich habe dort den Bezug zu Gott eigentlich verkannt. Und zwar habe ich dort gebetet und gesagt, mach, dass das und das passiert und es muss jetzt einfach passieren und ich will jetzt das und das und warum bist du nicht da und gehadert und wieso. Und die Antwort ist nie gekommen und ich bin sauer geworden. Und mittlerweile, vielleicht durch meine Ruhe, die ich bekommen habe, durch meine Gelassenheit, die ich bekommen habe und vor allem auch durch mein Gottvertrauen, das ich entwickelt habe in diesen Jahren, weiss ich, dass Gott seinen eigenen Zeitplan hat. Und ich weiss auch, dass manchmal das, was man überkommt, nicht das ist, was man sich erwünscht hat oder erhofft hat. Oder eben, dass man anstelle von etwas Positivem eins auf den Deckel überkommt, wie du das nennst. Aber im Nachhinein weiss man immer, warum. Und man weiss immer, für was es gut war. Und man weiss immer, dass der Weg, den man jetzt gezwungenermassen einschlagen muss, immer der bessere Weg ist, als der, den man hätte wollen, selber einschlagen
wollte. Was, wenn man es mal nicht weiss, warum das etwas passiert ist?
Ich habe das noch nie erlebt, dass ich es nicht weiss. Weil ich probiere immer relativ gleich Nadeln im Heuhaufen zu finden, indem ich dann einfach sage, was will das mir sagen? Was bedeutet das in Form von einer Selbstreflexion? Und was will das mir lehren? Und für was könnte es gut sein? Und meistens findet man nämlich eine Antwort. Man ist dann zwar auf sehr, sehr wackeligem und puddingartigem Weg bei dieser Antwort, weil man hat ja das Gefühl, das sei dann einfach etwas, wo man sich einbildet. Aber nein, der Puddingweg wird dann sehr schnell zu einem festen Weg, oder?
Puddingweg, den muss man merken. Ursula, danke viel, viel mal.
Sehr gern geschehen.
Alles, alles Gute bei all deinen Projekten.
Danke.
Und eine klare Sicht und merci für alles.
Das ist sehr gern gewesen. Danke dir vielmals.
Und auch merci vielmals euch allen fürs Hören von dem Podcast. Und die Story von der Ursula gibt es wie immer auch als Fenster zum Sonntagtag zum Schauen. Den Link dazu in den Shownotes. Dort der Link zu vielen anderen Podcasts, die RF Media produziert. Da gibt es ganz neue Serie «Glauben kompakt». Da wird die christliche Spiritualität beleuchtet und erforscht. Gibt ganz viele spannende Inputs und Sichtweisen. RF Media finanziert sich mit Spenden. Den Link zum uns unterstützen gibt es ebenfalls in den Shownotes. Danke fürs Liken, das Abonnieren und das Weitersagen. Merci und bis bald. Fenstergespräch. Mutmachergeschichte aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.